Aber damit es heute ja auch nicht so langweilig wird, habe ich wieder ein paar Beispielgeschichten mitgebracht, die ich euch gerne mitgeben möchte. Es geht los mit dem Thema Demut. Alle reden ja um Trump, aber ich weiß noch, als ich klein war, da haben alle über den anderen Präsidenten von Amerika geredet, nämlich von Ronald Reagan. Das war auch ein ungewöhnlicher Mann und, vielleicht wusstet ihr es nicht, der wurde auch angeschossen und ist fast dabei gestorben. 1981 war das. Und er kam dann ins Krankenhaus und sein Leben hing am seidenen Faden. Und nachdem er da schon mehrere Wochen lag, passierte Folgendes. Die Krankenschwester kam in sein Zimmer und sie sah ihn im Badezimmer auf dem Boden liegend, aber mit einem Tuch und er war den Boden am Putzen. Und sie war ganz entsetzt und sagte, Herr Präsident, dafür haben wir doch Leute, die das für Sie machen. Und er sagte, nein, was ich angerichtet habe, mache ich selber weg. Der Hintergrund war, er hat sich die Hände gewaschen und das Becken war so klein, dass alles auf dem Boden gespritzt ist, der ganze Boden war nass. Und dann hat sich der Präsident der Vereinigten Staaten auf die Knie begeben, hat Tücher genommen und hat den ganzen Boden gewischt. Und er hat gesagt, was ich angestellt habe, mache ich auch selber weg. Dafür brauche ich keine Diener oder Bediensteten. Ein kleines Beispiel, was Demut bedeuten kann, ne? Dass man nicht zu groß von sich denkt und sagt, ich bin der Präsident oder ich bin der Pastor oder ich bin der Papst, das können mal andere für mich machen. Ne? Ich bin mehr wert, ich bin mir zu fein für solche Sachen. Erste Story zum Thema Demut. Zweite Story zum Thema Demut spielt in Griechenland. Ein Philosoph, da gab es ja viele davon in Griechenland, gebildet, hat viel nachgedacht über Leben, Tod, was wichtig ist, was unwichtig ist. Und dieser Philosoph musste eines Tages mit der Fähre vom Ufer, von einem Ufer zum anderen übersetzen. Und er kam zum Fährmann. Und dann legen die beiden los, ist keiner drauf, sonst auf der Fähre, nur der Fährmann und der Philosoph. Und irgendwann dachte so der Philosoph, er muss ja ein bisschen Smalltalk machen mit dem Fährmann und fragte dann, und schon mal im Leben über Philosophie nachgedacht? Und der Fährmann war so ein brechiger Kerl, so ein Riesen aus Friese, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, behaart ordentlich, und sagte, nee, dafür hatte ich nie Zeit in meinem Leben. Woraufhin der Philosoph sagte, oh, das tut mir ja leid. Dann haben sie ja ihr halbes Leben verpasst. Schweigen. Smalltalk beendet. Und es passiert Folgendes. Beim Übersetzen kommt ein Sturm auf. Und der ist so heftig, dass die Fähre am Untergehen ist. Und der Fährmann fragt den Philosophen, und? Können Sie schwimmen? Und der Philosoph sagt, ihr ahnt es, dafür hatte ich leider keine Zeit, das zu lernen. Und dann sagt der Fährmann nur, das tut mir leid. Denn dann verlieren sie ihr ganzes Leben gleich, denn wir sinken. Wichtig ist im Leben, das zu beherzigen oder zu lernen, worauf es im Notfall drauf ankommt. Und Demut bedeutet, sich darüber klar zu werden. Was ist wirklich wichtig? Zu philosophieren, irgendwelche schönen Dinge zu machen, um am Ende dann festzustellen, das hilft mir aber nicht. Vor allen Dingen, und das ist ja die Geschichte vom Philosophen Fährmann, wenn es zu Ende geht. Wir haben ja die unglaubliche Eigenschaft von Gott bekommen, dass wir nachdenken können. Wir können in die Zukunft blicken und wir erkennen, wir müssen sterben. Was hilft mir dann? Wenn die Angst groß wird, wenn wirklich meine Fähre, mein Leben untergeht, habe ich dann gelernt zu schwimmen? Habe ich dann gelernt oder besser den kennengelernt, der mir Leben schenken kann, auch wenn mein Leben untergeht? Oder habe ich mich mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, die zwar Spaß gemacht haben, rumphilosophieren macht ja Spaß oder einfach nur das Leben genießen, Party machen, Kinder kriegen, Arbeit nachgehen, Konto voll haben, Urlaub machen, das sind alles schöne Dinge. Die Frage ist nur, hilft dir das am Ende deines Lebens? Bist du darauf vorbereitet, dass deine Fähre untergeht? Dann heißt es nicht, kannst du schwimmen, sondern hast du dein Leben auf Jesus Christus gesetzt. Denn er ist der Einzige, der den Tod eben besiegt hat. Und Demut heißt, sich einzugestehen, ich bin nicht vorbereitet auf diesen Tag. Ich scheitere in dem Versuch, mich selbst zu retten im Angesicht des Todes, im Angesicht dessen, dass ich untergehen werde. Hochmut ist, und das kennt man in jungen Jahren, wenn man noch denkt, man wird nicht älter und es tut noch nichts weh. Hochmut ist zu sagen, ich brauche Gott nicht. Ich kriege das alleine hin. Ich habe Kraft, ich habe Geld, ich habe alles, was man braucht. Gott bleibt mir weg. Das ist Hochmut. Und kennt den Spruch, Hochmut kommt? Und wisst ihr, wo das steht? Sprüche 16, Vers 18. Da steht noch mehr und das ist noch wichtiger. Es fängt nämlich an, vor dem Zusammenbruch kommt Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist zwar ein schöner Spruch, aber Zusammenbruch, der Anfang, der ist hart. Und dann steht da noch mehr, was leider weggelassen wird im Volksmund. Man pickt sich einen Vers aus der Bibel raus und vergisst dann, dass da noch mehr drin steht, nämlich wie man das verhindern kann. Ich lese ihn euch mal vor, ist die Elberfelder Übersetzung. Vor dem Zusammenbruch kommt Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Besser bescheiden sein mit Demütigen als Beute teilen mit Hochmütigen. Und dann der entscheidende Satz, wer auf das Wort achtet, findet Gutes und glücklich der, der dem Herrn vertraut. Demut ist Mut, damit zu rechnen, dass Gott größer ist als ich und eingreifen kann, wenn ich am Ende bin. Ich kann es nicht, aber Gott kann es. Ich rechne damit, dass Gott in meiner Kraftlosigkeit und meiner Verzweiflung eingreift und mir zur Seite steht. Wer zusammenbricht im Leben, weil er unter der Last nicht mehr gehen kann, nicht mehr aufrecht gehen kann, wer nicht mehr weiter weiß, der möge das Gott sagen. Weil das ist der beste Zugang zu Gott. Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Hilf mir. Das ist Demut. Das klingt nach einem alten mittelalterlichen Wort, aber es heißt einfach, sich selbst einzugestehen, dass ich es ohne Gott einfach nicht hinkriege. Ich weiß, das schwankt manchmal. Natürlich in der Not erkennen wir das und geht es dann wieder gut. Und dann denkt man, es geht doch ohne Gott. Ne? Oder wie Thomas in der Begrüßung zum Wochenspruch sagte, manchmal denkt man eben auch, ich kriege das hin. Ne? Ich denke da nicht immer dran, die Sorgen abzugeben und dann quälen sie mich doch nachts. Und erst wenn es wieder zu spät ist, wenn das riesengroß wird, das Problem, dann komme ich wieder auf die Idee, die Sorgen abzugeben. Aber wieso nicht im Kleinen schon damit anfangen? Kleine Sorgen abgeben an Gott und das einüben und trainieren. Das, was Petrus uns hier aufs Herz legt, dieses Sorgen an Gott, auf Gott werfen, ist ja nichts anderes als Demut. Denn das, was wir heute haben im 1. Petrusbrief, unser Predigtext, ist eine Anleitung zum Demütigsein und wie wir eben nicht zusammenbrechen. Oder, wenn wir zusammengebrochen sind und am Boden liegen, wie wir schaffen, dass Gott uns wieder aufrichtet. All eure Sorge werft auf ihn, heißt doch, ich muss mir erstmal eingestehen, ich habe Sorgen, die so groß sind, dass ich unter der Last zusammenbreche, nicht mehr kann. Eigentlich bedeutet dieses Sorgenwerfen eher schmeißen. Ich habe da unsere Tochter vor Augen, die im Gymnasium ist. Montags ist der schlimmste Tag, eine Riesentasche, die muss da 1000 Bücher tragen. Und dann danach auch noch Posaunenunterricht. Das heißt, sie hat den schweren Rucksack auf, die riesen Posaunenkiste hinten auf dem Rücken, wo wir dann sagen, komm, wir bringen dich zur Schule. Das kriegst du nicht hin. Und wenn sie dann wiederkommt, dann schmeißt sie die Sachen in die Ecke, weil sie nicht mehr kann. Und dann kommt immer ein Stöhnen. Oh. Und eigentlich steht da mehr, schmeißt das auf Gott, was euch in die Knie zwingt. Schmeißt es einfach nicht in die Ecke, sondern ans Kreuz. Und das heißt aber, ich kann manchmal nicht mehr und ich muss mit letzter Kraft das Ding einfach dahin schmeißen. Aber davor kommt immer die Erkenntnis, ich kriege es alleine nicht hin. Und das ist Demut. Ich glaube, der größte Hochmut, den es in der Welt so gibt und der festgehalten ist, ist im Zusammenhang mit der Titanic. Gewiss, die ist ja untergegangen. Aber vorher wurde in den Zeitungen geschrieben, folgende Überschrift, nicht einmal Gott selbst könnte dieses Schiff versenken. Ja, genau. Das ist ihre. Oh, das ist Hochmut, oder? Die sind aber arrogant, hä? Das gibt's ja gar nicht. Aber so sind wir manchmal, wir Menschen. Ich krieg das alleine hin. Ich brauche Gott nicht. Was ist denn Atheismus? Es ist letztendlich Hochmut. Es gibt keinen Gott. Ich brauche keinen Gott. Ich erkläre mich selbst zum Gott. Ihr kennt die Sprüche. Das ist mein Körper, das ist mein Leben. Ich bestimme, was richtig und was falsch ist. Atheismus ist Hochmut, dass ich es alleine hinkriege und sowas wie ein Gott gar nicht existiert. Aber sollte man vorsichtig sein? Gut ist, wer vorsichtig ist im Leben und sagt, ich krieg's nicht hin, ich brauche Hilfe. Und wer gerade jung ist noch und hier sitzt und sagt, oh, ich bin voller Kraft, es läuft bei mir so richtig gut, denkt ein Stückchen weiter. Die Zeit kommt und das kann jeder irgendwie sich erdenken, erahnen, philosophieren meinetwegen auch, dass das Ende irgendwann kommt. Wenn ihr gesegnet seid, vielleicht so mit 100, aber es kann eben auch ganz schnell kommen. Freitag war ich dran mit Sternenkindergedenken auf dem Friedhof hier in Langenhagen und das zerreißt einem das Herz. Da saß ein Pärchen unter Tränen, weil das Kind während der Geburt halt schon wegen der Schwangerschaft schon gestorben ist. Das Leben kann eben schmerzhaft sein und einen in die Knie zwingen. Und da kann man natürlich auf Gott schimpfen, aber man kann ihn auch bitten, sich dass er uns aufrichtet. Denn darauf läuft es ja hinaus. Das ist ja das, was auch danach steht. Gott wird uns aufrichten, Gott wird uns stärken, Gott wird uns kräftigen und Gott wird uns gründen. Komisches Wort, also wenn wir im Wasser sind, kommt Gott mit seiner Hand von unten und schenkt uns wieder Boden unter den Füßen. Also die Dinge verspricht Gott, das ist der vorletzte Vers, Vers 10, wenn wir uns demütigen und auf ihn vertrauen. Ich lese den Vers mal vor. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Das hast du davon, wenn du dich vor Gott demütigst und eingestehst, ich bin klein. Und dann Vers 6 dazu, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Da kann keiner mithalten. Und dann eben diese Frage, was ist wichtig im Leben? Der Philosoph von der Fährmann. Und wichtig im Leben ist, auf Gottes Wort zu hören. Denn das ist die Anleitung Gottes für unser Leben, auch um demütig zu sein. Es ist ja nicht die einzige Stelle, die von Demut redet, sondern die kommt ganz oft vor. Ähnlich auch Jakobus in Kapitel 4, Vers 6. Dort steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Hochmütige lässt er links liegen. Und das würde ich mir überlegen, weil irgendwann brauchen wir ihn. Und dann ist es gut, demütig zu sein, denn dann kriegen wir alle Gnade von ihm. So feiern wir ja den Gottesdienst. Das Gebet um Gnade. Ich gestehe ein hier, ich brauche dich und du bist so gewaltig groß. Du hast alle Macht auf Erden, das ist Vers 11. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit, weil er sie hat. Und wenn der Spruch, er kann's, für jemanden gilt, dann für Gott und nicht für mich. Und das andere ist das Gleiche. Der Vers wird ja auch gerne weggelassen. Gesehen werdet gerne, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann kommt noch, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wer denkt, ich hab's, die Not ist vorbei, wird dann doch wieder selbstsicher und ein wenig arrogant und hochnäsig. Der wird schnell merken, dass es immer wieder im Leben Situationen gibt. Der packt der Teufel genau an den Stellen an in deinem Leben, die dir wehtun. Und sie kommen immer aus Richtungen, mit denen du nicht gerechnet hättest. Du kannst dich darauf nicht vorbereiten, außer du bist nüchtern und wachst. Und nüchtern heißt, sich immer klar darüber zu sein, ohne Jesus läuft es nicht. Auch wenn es mal so aussieht, es tut es nicht. Nichts läuft ohne Jesus, das sagt er selber. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in euch, der wird viel Frucht bringen. Und dann kommt dieser Satz, den Jesus sagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt nüchtern sein, mit den Füßen auf dem Boden stehen und wissen, ohne Jesus bleibt nichts. Auf dem Teppich bleiben, wenn ihr etwas lockerer es formulieren wollt. Zu wissen, ich brauche Gott, ohne ihn klappt es einfach nicht. Das ist ein Eingeständnis, das ist vielleicht ein Lebenswechsel, ein Strategiewechsel. Ich vertraue jetzt auf Gott und nicht mehr auf mich. Und das ist ein ewiges, ein lebenslanges zumindest, ein lebenslanges Einüben, bis wir vor Gott stehen. Wir kriegen es nicht hin. Jeder denkt mal nicht an Gott. Jeder vergisst mal seine Sorgen, seine Ängste an ihn abzugeben. Jeder kriegt doch mal wieder stolze oder sogar hochmütige Gedanken. Und sich dann wieder daran zu erinnern, nüchtern zu bleiben, wach zu bleiben, dass der Teufel keinen Ansatzpunkt hat in unserem Leben, uns zu verschlingen. Er versucht es. Der Teufel hat die größte Freude daran, uns vom Glauben an Jesus Christus wegzubringen, uns den Grund unter den Füßen wegzuziehen und dann zu wissen, Gott ist doch der, der uns diesen Grund wieder geben kann. Interessanterweise steht da eben, ne, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, der ist nicht Gottes Widersacher, weil der Teufel überhaupt keine Chance hat. Der kriegt noch nicht mal den Titel von Petrus, dass er der Widersacher Gottes ist, aber er ist unserer Widersacher. Gott kann mit dem Teufel locker verfahren. Ab in die Hölle, tschüss, weg, aus und vorbei. Aber an uns kann der Teufel sich auslassen, wenn wir eben nicht nüchtern sind und wachen. Und dann ist unsere Aufgabe heute, uns zu demütigen und zu sagen, ich brauche dich im Leben, ich brauche das, dass ich aufgerichtet, gestärkt, gekräftigt und gegründet werde von dir. Darauf vertraue ich und darum bitte ich dich heute, dass du mir hilfst, im Leben zurechtzukommen. Und dann steht eben auch dieser kleine fiese Satz bei Petrus drin, dass wir manchmal auch eine kleine Zeit leiden müssen. Das tut weh, aber es ist die Wahrheit. Und in der Bibel gibt es nichts anderes als die Wahrheit. Ungefähr 40 Autoren haben über tausende von Jahren 66 Bücher und Briefe da reingeschrieben in die Bibel und Gott hat es gesammelt und hat sein Okay gegeben und hat gesagt, das ist das, wo ich meinen Daumen hochgebe. Das ist die Anleitung für euch. Und wer diese Anleitung beherzigt, heute ganz konkret, 1. Petrus Kapitel 5, der wird das bekommen von Gott. Aufgerichtet werden, gekräftigt werden, gestärkt werden, gegründet werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche das, weil der Alltag ist hart genug. Krankheiten, große, kleine, Sorgen über Gesellschaft, die Welt, die Kriege der Welt, aber auch die ganz persönlichen. Alter, Kinder, Familie, alles, was einen in die Knie zwingen kann. Demut ist der Schlüssel zu Gott und damit auch zu Jesus Christus. Denn wer nach Gott fragt, wird von Gott auf Jesus, zu Jesus geführt. Er ist das, was Gott wichtig ist, der unsere Demut eben aufbauen kann. Und dann ist es gut zu wissen, dass Gott uns nicht niederdrückt. Wir entscheiden uns davor, uns klein zu machen vor Gott. Und wenn wir das tun, macht Gott genau das Gegenteil. Er richtet uns wieder auf. Er erhöht uns. Und auch das gibt es immer wieder in der Bibel zu hören. Aber hier Vers 6 nochmal. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Oder auch, das gibt es schon im Alten Testament, 1. Samuel 2, Hannas Lobgesang. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Wenn Gott das kann, klein machen, groß machen, Könige zu Dienern machen und Obdachlose zu edlen Leuten, dann sollten wir Ehrfurcht haben vor diesem Gott und uns klein machen. Ich lade euch ein, euch zu demütigen vor Gott. Das heißt nichts anderes, umkehren, Buße tun und um Gottes Hilfe flehen, weil die tut gut. Dann zu merken, dass Gott eben ein liebender Vater ist, der für uns nur Kraft und Stärke hat und Zukunft und Hoffnung und Herrlichkeit, das ist das Größte. Nur Hochmütigen widersteht er. Also Demut ist angesagt. Demut für uns alle. Und das heißt zum Gottesdienst gehen, das heißt Bibel lesen, das heißt Taufe, Gebet, Bibellese, Gemeinschaft mit anderen, die einen stärkt. Auch das schreibt Petrus in unseren Predigtzeilen. All das sind Empfehlungen von Gott, Demut zu üben. Denn immer wenn ich das tue, was Gott uns ans Herz legt, sage ich immer, du bist größer. Du sagst mir, was gut und richtig ist und ich gehorche. Ich mache das, was du in deinem Buch mir aufs Herz legst. Amen. Wir singen das Lied, ich fand, das passt einfach dazu, ist so ein Mittelalter-Klassiker. Meine Zeit steht in deinen Händen.